Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Folgendes. Die Welt hasst die, die das Böse bekämpfen, mehr als die, die das Böse tun. Hast du mich gehört? Die Welt hasst die, die das Böse bekämpfen, mehr als die, die das Böse tun. Was hat mich auf den Gedanken gebracht? Jesus. Jesus ist vor Pilatus. Jesus wurde angeklagt von Leuten, dass er also eine Revolution anzetteln will, dass er der König sein will und so weiter und so fort. Und man hat ihn deswegen bei der Polizei angezeigt. Jesus hat klargemacht, dass er keine politische Botschaft hat. Das hat den Leuten aber nichts ausgemacht. Sie haben ihn trotzdem bei der Regierung angeschwärzt. Sie haben ihn angezeigt, sie haben ihm Schwierigkeiten gemacht, noch und nöcher, bis man ihn verhaftet hat in einer Nacht- und Nebel-Aktion. Jesus hat gemeint, hey, warum verhaftet ihr mich? Ich war die ganze Zeit tagsüber im Tempel, da hätte er kommen können. Und jetzt macht er so ein Zinnober in der Nacht. Sie haben ihn verhaftet, sie haben versucht, irgendwie ihm was anzuhängen, es hat nicht geklappt. Dann haben sie ihm der weltlichen Gerichtsbarkeit in Pilatus überstellt. Und Pilatus sagt, was ist los? Willst du wirklich einen Aufruhr machen? Bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Pilatus merkt also, ja gut, der ist nicht politisch, der ist ein religiöser Prediger, den lassen wir, da gibt's nichts, was wir irgendwie machen können hier. Also den brauchen wir nicht verurteilen, der ist unschuldig, unschuldig, unschuldig. Aber die Leute agitieren gegen ihn. Das Volk agitiert gegen ihn, angestiftet von ihren religiösen Leitern, agitieren sie gegen Jesus. Ja, was soll ich mit dem machen? Kreuzige ihn, sagen sie. Ja, aber was hat er denn Böses getan? Was hat Jesus Böses getan? Fällt dir irgendwas ein? Hat Jesus was Gutes getan? Jesus war exemplarisch für das Gute schlechthin. Er hat Arme gespeist, Hungrige gespeist, er hat Kranke geheilt, er hat sogar Tote auferweckt. Er hat nur Gutes getan. Er hat Gott gezeigt, wie er ist auf der Welt. Wunderbare, fantastische, gute Sachen. Er hat nichts Schlechtes und nur Gutes gemacht. Trotzdem brüllen sie, kreuzige ihn. Jemand, der das Gute liebt, der schreit Jesus nicht zu, weg mit ihm. Und Pilatus hatte seinerzeit eine Sitte, eine Gewohnheit, nämlich zu jedem Passafest denen einen Gefangenen, den sie verlangen, freizugeben. Und es hat also Jesus hier stehen und neben sich, auf der anderen Seite steht ein anderer, der hieß angeblich auch Jesus, Jesus Barabbas. Jesus der Christus von Nazareth und Jesus Barabbas. Dieser Barabbas, der war ein Aufrührer, und ein Mörder. Und deswegen lag er im Gefängnis. Wegen eines Aufruhrs und eines Mordes. Der hat also genau die Dinge getan, die man Jesus in die Schuhe geschoben hat. Der hat genau das gemacht, was man Jesus beschuldigt hat. Und Pilatus sagt, hier habt ihr den Wohltäter Jesus, hier habt ihr den Verbrecher Barabbas. Wen wollt ihr, dass ich euch freigebe? Und was brüllt die Menge? Sie brüllt Barabbas, Barabbas, Barabbas. Ihre Leiter haben sie angestiftet. Und die Medien haben sie vollgedröhnt mit Barabbas ist gut und Jesus ist schlecht. Und die Leute sind darauf angesprungen und haben dann eben das Lied gesungen, derer, die ihnen da vorgesungen haben. Der Gute wird bestraft. Der Gute, den hasst man. Und der, der das Schlechte bekämpft, Jesus, derjenige, der die Werke des Bösen zerstört hat. Jesus ist umhergegangen, hat wohlgetan und die Werke des Feindes zerstört. Das steht von ihm geschrieben. Den wollen sie gekreuzigt sehen und den, der das Böse getan hat, Aufruhr und Mord, den wollen sie frei haben. Merkt ihr da was? Es ist krank, es ist irre. Nur, es ist eine Konstante im menschlichen Erleben, dass Leute Gutes tun und nicht dafür belohnt werden. Dass Leute Schlechtes tun und man hofiert sie und man umwedelt sie und man umschwärmt sie, das ist ganz furchtbar. Wie in dem Witz von dem Psychologen, hab ich vielleicht schon mal erzählt. Ein Psychologe kommt die Straße entlang, sieht, wie einer verprügelt wird. Der Täter geht weg. Der Psychologe geht hin zu dem Opfer und sagt, das arme Opfer, der Täter braucht Hilfe. Ja, ganz genau. Das ist oft die Reaktion. Dem Täter muss man helfen und das Opfer, das soll zuschauen, wie es weiterkommt. Ist so eine Sache. Und Pilatus, der Richter, der merkt, dass es verkehrt ist. Es ist genau verkehrt. Er soll den Unschuldigen hinrichten und den Schuldigen laufen lassen. Das ist nicht richtig. Und er versucht, sich da irgendwie rauszuwinden. Aber die sind schlau, die Verkläger. Sie sagen, Pilatus, du bist der Statthalter des Kaisers. Wenn du nicht magst, was wir tun, dann sagen wir das dem Kaiser. Dann sagen wir, dass du nicht des Kaisers Freund bist. Dann schwärzen wir dich an bei deinem Chef. Mach, was wir wollen, oder wir schwärzen dich an bei deinem Chef. Und es wird auch wirklich blöd, wenn dein Arbeitgeber plötzlich eine schlechte Meinung von dir hätte. Nicht wahr, Pilatus? Und Pilatus überlegt sich, ist mir das wirklich wert? Und nochmal, Jesus war vollkommen unpolitisch. Deswegen hat ihn aber trotzdem ein Politiker verurteilt, Pilatus, weil er seine Lobby bedient hat. Von Pilatus steht geschrieben, Markus Kapitel 15, Vers 15, weil er den Juden einen Gefallen tun wollte. Weil er ihnen einen Gefallen tun wollte, hat er Jesus überliefert, dass sie ihn kreuzigen, und hat den Barabbas freigelassen. Also der war ein Lobbypolitiker, der war jemand, der es Leuten, der nicht irgendwie Recht gesprochen hätte, dem Recht gemäß, Rechtsstaat leuchten hätte lassen, sondern der hat ganz einfach für seine Lobby, für seine Gruppe, hat er Politik gemacht, dass die ihn mögen, ihm Vorteile geben und ihn ja nicht irgendwie beim Chef anschwärzen. Merkst du was? Du kannst dich noch so exemplarisch gut verhalten. Es ist keine Garantie, dass du keine Schwierigkeiten bekommst von den falschen Leuten. Dass plötzlich die Obrigkeit oder die Justiz aufsteht gegen dich und dir Schwierigkeiten macht. Die Bösen laufen lässt, denen auf die Finger haut, und du, der du Gutes tust, braver Steuerzahler bist und so weiter, du kriegst eine auf die Rübe. Das sind Situationen, die in der Bibel so vorkommen, und das sind Situationen, die es möglicherweise heute gibt. Und falls dir jemals sowas passiert, dann musst du da irgendwie innerlich darauf vorbereitet sein, damit du nicht auseinanderfällst wie ein Koffer für 2 Euro. 20. Amen. Übrigens, diese Mentalität, die gibt es auch in Gemeinden. Ich denke gerade an die Korinther, die Gemeinde in Korinth, die sowieso sehr speziell war. Die Gemeinde in Korinth, die hat es geduldet, die hat es gutiert, dass da ein Mann mit seiner Stiefmutter, mit der Frau seines Vaters, wahrscheinlich war es eine Konkubine, ja, da ein Verhältnis hatte. Der Vater hat die abgelegt und der Sohn hat sie aufgegabelt. Und die Gemeinde hat gemeint, ach, wenn sie sich mögen, da sind wir doch tolerant. Und Paulus hat gesagt, ja, das machen ja nicht einmal die Heiden. Spinnt ihr total, schmeißt den raus. Und die Gemeinde hat sich gedacht, also gut, dann haben sie ihn rausgeworfen. Also die haben es geduldet, dass der so in dieser Unzucht da gelebt hat, kein Problem. Irgendwann haben sie ihn dann doch rausgeworfen. Der Mann ist allerdings dann in sich gegangen, hat bereut, hat sich von der Frau wieder getrennt, hat seine Beziehung zu Gott wieder hergerichtet, hat sich vergeben lassen und wollte sich dann der Gemeinde wieder anschließen. Und die haben ihn nicht mehr reingelassen. Die haben ihn nicht mehr, die waren jetzt hart zu ihm. Also zum Sünder waren sie milde und zum Reumütigen waren sie hart. So hart, dass Paulus gesagt hat, 2. Korinther Kapitel 2, lasst ihn wieder mitmachen, lasst ihn wieder rein. Was ihr vergeben habt, das vergebe ich ihm auch, damit er jetzt nicht von übergroßer Traurigkeit verzehrt wird, nehmt ihn wieder auf. Also Gemeinde, erst das Böse willst du nicht richten und die Guten, die bestraft sie so sehr, dass sie nicht mitmachen lässt. Was soll denn das? Merkt ihr da was? Wir müssen da aufpassen, dass wir nicht in so einen Strudel hineinkommen, in so ein Fahrwasser, dass wir das Böse entschuldigen und zu den Guten streng sind. Das finde ich sowieso immer witzig. Ich finde es absolut, also es ist eigentlich nicht zum Lachen. Irgendeiner sticht einen anderen irgendwo ein Messer zwischen die Rippen. Der Staat kommt und macht eine Messerverbotszone auf. Völlig klar, dass die sich jetzt alle dran halten. Na, jeder Messermörder, der sagt sich jetzt, oh, das ist jetzt eine Verbotszone. Da gehe ich jetzt mal zum Messersheriff, der ja irgendwo eine Bude hat, und gebe dem mein Messer ab. So ungefähr wie in Dodge City seiner Zeit. Zur Zeit von Wyatt Earp. Wer kennt Wyatt Earp? Wer weiß, was Dodge City ist? Ach komm, seid ihr keine Western-Fans? Na, da war es so, dass seinerzeit nördlich der Frontier Street durftest du keine Waffen tragen. Basta. Und wenn du doch welche getragen hast, dann musstest du in den Knast. Und wenn da schon 20 Leute drinnen waren, dann bist du halt der 21. gewesen. So hat er jetzt durchgegriffen. Und ist ja ganz klar, ja, die Verbrecher, die sagen sich dann, ach Menno, jetzt kann ich kein Verbrechen mehr mit dem Messer begehen. Und geben es dann beim Wyatt Earp ab. Ja? Und wenn sie dann den Bahnhof wieder verlassen, nehmen sie ihr Messer wieder mit. Für die machen es den legalen Messerbesitzern schwer. Denn ich habe mal nachgeschaut. Kriminelle scheren sich nicht um Gesetze. Es ist furchtbar, ich weiß, aber es stimmt, wirklich. Irgendeiner tut was Böses mit einer Waffe und mit der illegalen Waffe. Und die legalen Waffenbesitzer, die müssen es ausbaden. Die werden immer restriktiver behandelt. Nein, das ist also, Leute, das ist Unsinn. Du sagst, gut, Pastor, jetzt hast du ein Problem beschrieben, aber noch nicht die Lösung. Wohl wahr, wohl wahr. Denn es gibt auch eine Lösung. Aber lass mich noch ein bisschen weiter rumreiten auf dem Problem. Ich bin noch nicht fertig. Auch richtig gute Männer Gottes, trifft wohl auch für die Frauen zu, können in diesen Fehler hineinfallen. Ich denke da jetzt an 2. Samuel, wo David von seinem Sohn Absalom vom Thron geworfen wird. Ich meine, Absalom putscht gegen seinen Vater, den König. Er scheucht den ins Gebüsch, den Vater, und er will sich selber als König installieren. Das heißt, das macht er tatsächlich. Der hat es geschafft, durch schlaue Propaganda und durch die richtige Presse die Leute aufzuwiegeln, dass ein Putsch möglich wird. Der Sohn vertreibt den Vater vom Thron. David muss jetzt wieder durch die Büsche sich schlagen, so wie seinerzeit unter Saul auch. Absalom sitzt auf dem Thron. Sehr blöde Situation. David flieht, und als sich dann seine Leute, Davids Leute, formieren, seine Armee formiert, diejenigen, die bei ihm geblieben sind, sagt er zu ihnen, ja, wenn es jetzt zum Kampf kommt und zum Krieg kommt, passt mir auf den Buben auf Absalom, tut ihm nichts. Hallo? Der Sohn will den Vater ermorden und der Vater sagt, tut dem Buben nichts, lass den armen Mörder in Ruhe. Merkt ihr da was? Absalom hatte so eine Haarpracht, auf die er so stolz war, dass er, als er mal geritten ist in der Schlacht, mit seinen Haaren im Baum hängen geblieben ist. Das Tier ist unter ihm weitergeritten und er hing dann da. Und er hat versucht, sich wieder loszumachen, aber das ging nicht. Ja, und dann hing er also da zwischen Himmel und Erde und hat sich die Frisur gekratzt, weil es hat wehgetan. Und dann sieht ihn tatsächlich der Joab, der General Davids. Und Joab geht hin und tötet ihn. Bewirft ihn mit 3 Speeren, damit er auch wirklich tot ist. Dann schneidet er ihm die Haare ab, vollkommen unsentimental, und wirft ihn in ein Loch und dann werfen sie alle einen Stein auf ihn. So, jetzt haben sie ihn alle gesteinigt, sind sie alle gleich schuld. Fertig. Und dann sagen sie es David, der Usurpator ist besiegt. Dein Herausforderer, der Böse, ist besiegt. Der Gute kann wieder auf den Thron zurück. Und was macht David? Absalom, mein Sohn, Absalom, Absalom. Der flennt rum, der bedauert den Bösen. Der liebt den, der das Böse getan hat, mehr als die, die das Gute getan haben. Denn das ganze Volk hört es. Und die Krieger, die für David den Kopf hingehalten haben, die ihn gerettet haben, die ihr Leben für ihn hingegeben haben, die hören, dass er seinen Sohn betrauert und an sie überhaupt nicht denkt. Joab war eigentlich ein Opportunist. Joab hatte ein ziemlich flexibles Gewissen, aber er war nicht blöd. So geht also dieser Joab jetzt zu David und sagt, pass mal auf, König, was bist du für einer? Dass du die liebst, die dich hassen, und die hast, die dich lieben. David, du hast die, die das Böse bekämpfen, mehr als die, die das Böse tun. Das ist nicht gut für dich, David. Ich sag dir mal eins, wenn du nicht hier wieder die Sache gerade rückst, dann bleibt dir keiner mehr. Dann kommt irgendeiner und wirft dich vom Thron und keiner mehr wird dir helfen. Du musst dein Lied ganz dringend ändern. Du musst deine Richtung sofort ändern. Du musst das Böse hassen und du musst das Gute lieben. Und David sagt, ja, der hat recht. Er hat wirklich recht gehabt. Und so setzt sich also der König dort ins Tor, sagt man da, auf einen Hof am Tor und hält Hof. Und die Leute kommen und nehmen also Glückwünsche entgegen und er verteilt Orden und er lobt die Leute und alles. Und auf diese Art und Weise wird also der Bruch zwischen David und dem Volk wieder geheilt. Aber der war so blöd und hat die Bösen geliebt und die Guten gehasst. Und das dürfst du nicht machen. Als König schon gleich gar nicht. Als jemand, der was zu sagen hat, als Leiter, musst du die Guten belohnen und die Bösen bestrafen. Aber du dürfst dich nicht wundern, wenn die Bösen belohnt werden und die Guten bestraft. Schau, das kann sein, dass du auf der Arbeit bist und gute Arbeit machst. Bessere Arbeit machst als alle anderen. Aber es wird nicht honoriert. Weder dein Chef honoriert es, der schaut nur hochmütig, wenn du kommst. Und deine Kollegen, denen stinkt es, dass du besser bist als sie. Und sie lassen dich auflaufen. Sie sind nicht freundlich zu dir, obwohl du das nicht verdient hast. Das kann dir passieren. Hast du das gehört? Wenn dir das passiert, sowas, wenn du ausgegrenzt wirst Und nicht, weil du böse bist, sondern weil du gut bist, weil du gute Arbeit machst und so. Dann musst du Folgendes wissen. Der Herr wird die Welt so hinbiegen, dass dir das zum Schluss zum Segen gereichen wird, zum Vorteil gereichen wird. Die können alle gegen dich sein, die können dich alle schlecht machen, die können dich an ein Kreuz nageln, die können dich anspucken und so weiter und so fort. Die können dich beerdigen, die können dich begraben, die können dich feuern. Und am dritten Tag stehst du von den Toten auf und wirst befördert und bekommst eine neue Stelle beim neuen Chef, der wesentlich besser ist als der alte und der dir mehr Vollmachten gibt. Und zum Schluss bist du also Herr über Himmel und Erde, so wie das Jesus passiert ist. Also ich sage jetzt nicht, dass dir genau dasselbe passiert, aber so ähnlich kann es dir auch passieren. Man schwärzt dich an, man schmeißt dich raus, du hast keine Hoffnung mehr, du siehst kein Land und plötzlich greift der Herr ein und nimmt dich und packt dich und bringt dich auf geheimnisvolle Weise an den richtigen Ort. Plötzlich hast du mehr zu sagen, plötzlich schätzt man deine Begabung, deine Fähigkeiten und der Chef ist auch nicht mehr schlecht, sondern der fragt dich nach deiner Meinung. Ja, hältst du das aus? Wenn du ein Chef bist, dann stell niemanden ein, den du besonders gut leiden kannst. Denn du willst die Person ja nicht heiraten, ja? Sondern stellt sie deswegen ein, weil sie etwas hat, was du nicht hast. Wenn du Leute einstellst, die das haben, was du hast, die deine Begabung haben, dann werde dir zu Konkurrenten. Wenn du aber jemanden einstellst, der etwas kann, was du nicht kannst, dann kannst du das neidlos anerkennen und ihr ergänzt euch. Da, 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 da. Ja? Hat sich schon orientiert, dass du zugehört hast? Wenn man dich heute nicht anerkennt in deinem Umfeld, wenn man dich auflaufen lässt, der Herr wird dich irgendwann nehmen und in ein Umfeld bringen, in dem du leuchten kannst und in dem du anerkannt wirst für das, was du tust. Amen. Das Böse wird zum Schluss gerichtet. Als Jesus seinerzeit verurteilt wurde, steht alles in Lukas 23, als Jesus seinerzeit verurteilt wurde, wir sind jetzt wieder vor Pilatus. Pilatus sagt, was hat er denn getan? Wir wollen Barabbas, kreuzige ihn. Und er lässt den Barabbas also laufen. Jesus, den gibt er, dass er gegeißelt wird und dass er gekreuzigt wird. Und Jesus nimmt das Kreuz und schleppt jetzt das Kreuz durch Jerusalem, durch einige Straßen. Damals war es so, dass der Verurteilte, zum Tod Verurteilte, nicht geradewegs nach Golgatha oder auf den Richtplatz geführt wurde, sondern durch die ganze Stadt geführt wurde, durch die Seitenstraßen und die Hauptstraßen und so, dass ihn möglichst alle gesehen haben. Schaut, so geht's einem, der das Gesetz übertritt. Das hat zur Abschreckung gedient. Und so hat Jesus also das Kreuz getragen, bis es dann Simon von Kyrene übernommen hat. Aber was ich raus will, ist Folgendes. Jesus trägt also das Kreuz und die Frauen von Jerusalem, die ja nicht böse waren, sondern gut waren, die Frauen von Jerusalem, die weinen über ihn. Die sagen, oh, der Jesus, der liebe Jesus, jetzt wird er gekreuzigt. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Er sagt, Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Denn wenn man das jetzt am grünen Holz tut, was wird erst mit dem Trockenen passieren? Was Jesus damit sagen wollte, ist Folgendes. Die richten jetzt mich, aber das Böse, hör mal, das Böse trägt in sich den Samen seiner eigenen Zerstörung. Das Böse trägt in sich den Samen seiner eigenen Zerstörung. Die richten jetzt mich und es ist ein böses Gericht, deswegen werden die, die mich gerichtet haben, untergehen müssen. Und es ist passiert. 35 Jahre danach, nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung, sind die Römer gekommen und haben ganz Jerusalem platt gemacht. Die haben 40.000 Kreuze aufgerichtet um Jerusalem herum. Auf was ich raus will, ist das, die haben ein Kreuz gesät in Ungerechtigkeit und 40.000 haben sie zum Schluss geerntet. Das ist eine historische Tatsache, kannst du nachschauen. Deswegen hat Jesus gesagt, weint über euch und eure Kinder, nicht über mich, ich will wieder auferstehen. Ich bin derjenige, der gut ist. Gott wird mich von den Toten wieder auferwecken. Du kannst einen guten Mann nicht unten halten und eine gute Frau auch nicht. Sondern die steigen wieder auf, die werden wieder was, mit denen wird es was. Die befördert der Herr, denen macht er einen Weg, wo kein Weg ist. Für die bricht er ein Loch in die Mauer, dass sie entfliehen können. Denen öffnet er ein weites Feld und gibt ihnen einen weiten Raum, preist dem Herrn. Aber denen, die die Guten verfolgen, bei denen ist es anders. Die werden gerichtet werden. Und genauso ist es dann eben auch passiert. Halten wir fest, das Böse trägt den Samen seiner eigenen Zerstörung in sich. Eine hochinteressante Schriftstelle in dem Zusammenhang ist Hesekiel Kapitel 28. Kapitel 28, Vers 18. Durch die Menge deiner Ungerechtigkeiten in der Falschheit deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht. Also hier geht es nicht um einen Menschen, hier geht es um den Teufel, um Luzifer, Hillel, den Lichtträger. Durch die Menge der Ungerechtigkeiten, in der Falschheit des Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deinem Innern, sagt Gott zu ihm, ein Feuer ausgehen lassen, das dich verzehrt. Ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sehen. Das Böse trägt den Samen seiner Vernichtung bereits in sich, seines Niedergangs, seiner Zerstörung in sich. Ich habe dich zur Asche gemacht, auf der Erde vor den Augen aller, die dich sehen. Also aus dem Bösen selber heraus bricht ein Feuer hervor, das dieses Böse selber vernichtet. Das Böse wird nie das letzte Wort haben. Und wenn es so aussieht, als ob sie in diesem Leben das letzte Wort hätten, es gibt ein ewiges Gericht und da haben sie definitiv nicht das letzte Wort. Da wird dann jedes Wort, jede Tat gerecht gerichtet. Und der Gute wird belohnt und der Böse wird bestraft. Aber wenn die Bösen jetzt scheinbar triumphieren, dann nur eine Zeit lang. Denk an den Herodes, Herodes Antipas. Apostelgeschichte Kapitel 12, ein super Beispiel. Der nimmt den Jakobus gefangen, den Apostel, den Freund Christi und Cousin außerdem und tötet ihn mit dem Schwert. Lässt ihn enthaupten, macht ihn einen Kopf kürzer. Furchtbar. Was ist da los? Und nachdem Herodes gesehen hat, dass es den Leuten gefällt, dass es seiner Lobby gefällt, dass es den Leuten, für die er Politik macht, gefällt, lässt er den Petrus auch gleich noch verhaften. Also wie gesagt, Rechtsstaat kannst du dir da voll in die Haare schmieren. Ist keiner. Das ist Klientelpolitik, Lobbypolitik. Der macht Politik für eine Minderheit, die ihn beeinflusst. Unser Herodes hier. Er hat aber diesmal die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn diesmal nimmt die Gemeinde die Apostel nicht einfach so als gegeben hin, denen kann eh nichts passieren, die sind ja die besonderen Freunde Christi. Nein, die sind auch nur Menschen und die brauchen dein Gebet. Auch Prediger, Pastoren und so weiter, wenn die also richtig zünden sollen, dann musst du für die beten. Dann dürfst du die nicht kritisieren, kannst du natürlich machen, wenn du willst, aber das hat keinen Wert. Sondern dann betest du für die und plötzlich haben die ein Wort auf der Zunge für dich. Seine Alternative. Amen. So, was passiert jetzt also da? Die Gemeinde betet für Petrus intensiv. Oh, die beugen das Knie und bestürmen den Herrn. Wir wissen, was passiert. Petrus wird befreit durch einen Engel. Ein Engel kommt und öffnet ihm das Gefängnis. Eine offene Tür wird vor dem gegeben. Also der eine, Jakobus, der erlebt es wie Sardes, der muss ins Gefängnis und stirbt dort. Petrus dagegen, dem geht es wie der Gemeinde in Philadelphia, vor dem wird eine offene Tür gegeben. Den kann man einsperren, so viel wie man will. Der marschiert einfach durch die übernatürlich geöffnete Tür. Aber wie geht es jetzt weiter mit unserem Bösewicht, der das Gute bestraft, Jakobus und Petrus, und das Böse belohnt, die Sensationsgier und die Blutlust der Masse. Was passiert mit unserem Herodes? Herodes hält eine Rede und wird dort umschmeichelt und man sagt ihm Zeug. Majestät, wie schaffen Sie es immer so gut auszusehen? Und Sie sprechen so ausgereift wie ein Gott. Und Herodes, der freut sich, aber gibt Gott nicht die Ehre und dann reicht es dem Herrn endgültig. Ein Engel kommt und schlägt ihn, heißt es da, und er stirbt von Würmern zerfressen. Also wir halten mal fest, das Böse, ein Feuer ging aus dem Bösen aus und hat ihn reduziert zur Asche. In dem Fall war es kein direktes Feuer, sondern es war Würmer. Von Würmern zerfressen, nicht von Feuer zerfressen wie der Teufel, sondern von Würmern zerfressen starb der. Also wer möchte dessen Schicksal teilen? Ich definitiv nicht. Die Guten werden belohnt und die Bösen werden bestraft. Da kommst du nicht drum rum. Die Schriftstelle, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte, die ganz, ganz wichtig ist für dich und für uns alle, ist Galater Kapitel 6, Vers 9. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Ich sag mal, man kann schon irgendwie müde werden im Gutes tun, wenn man die ganze Zeit nur Gegenwind bekommt. Warum soll ich gute Leistung bringen, wenn ich der Einzige bin, der beim Weihnachtsgeld dann vergessen wird? Und der kein Urlaubsgeld bekommt, ja, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Dabei bin ich derjenige, der die ganze Abteilung am Laufen hält. Kann sein, dass dir solche Dinge passieren. Nochmal, es kann wirklich, wirklich sein, dass man dir übel mitspielt. Und es kann sein, dass die eine Zeit lang erfolgreich sind. Und da kann es gut sein, dass du müde wirst im Gutes tun. Paulus sagt aber, er fleht dich an und er sagt, lasst uns nicht müde werden im Gutes tun, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Nicht sofort, du tust nicht was Gutes und plump ist die Ernte da, hoppala, sondern zur bestimmten Zeit, wenn die Ernte reif ist, dann, wenn du es brauchst. werden wir ernten. Zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Was bedeutet das? Dass zur bestimmten Zeit du plötzlich die richtige Person am richtigen Ort bist, zur richtigen Zeit. Und eine Tür tut sich auf und du kannst durchgehen und es ist alles gut. Das ist die Ernte, auf die du wartest. Du willst nicht für alles sofort belohnt werden. Du bist freundlich zu deiner Frau und plötzlich kriegst du eine Gehaltserhöhung. Wäre schön, aber möglicherweise wird es nicht der Fall sein. Nein, es kann gut sein, dass du erstmal in Vorleistung gehen musst und Gutes tust. Und dann kommt das Gute irgendwann zu dir zurück. Und dann bist du eben die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dann tun sich Türen für dich auf, die bisher verschlossen gewesen sind, scheinbar. Dann treten Engel herzu und dienen dir. Und du blühst auf, preis dem Herrn. Du blühst auf. Dir ist ein Moment des Aufblühens verheißen. Das ist mein Wort heute Morgen an dich. Amen. Also es kann sein, dass aus der Firma selber, aus der Familie selber Widerstand entsteht, aber der Herr wird sich darum kümmern. Der Kampf ist des Herrn, der Kampf ist nicht deiner. Vielmehr wird der Herr dir den Weg ebnen und wird dir Frieden geben. Du schmeißt die Flinte nicht ins Korn. Bleib bei der Sache und tu weiter Gutes. Bring weiter gute Leistung, sei weiter freundlich. Du sagst, ja, dann wäre ich ja ausgenutzt. Du kannst nicht ausgenutzt sein als Christ. Es ist unmöglich. Du hast einen, der die Welt so hindreht, dass du zum Plus im Vorteil bist. Er kann das, der kann das. Dank ihm dafür, preis ihn dafür. Schick mir keine E-Mails und jammer mich voll. Da ist kein Glaube drin in diesen Jammer-E-Mails. Sondern sag, hey, im Moment tut's weh, aber ich denke an Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert. Ein Opfer ist etwas, was einen was kostet, was weh tut. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, sagt Jesus, ihm werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Du kannst also entweder das Heil Gottes sehen, dann lob ihn, oder du kannst ihm in der Niederlage verharren und sagen, immer ich, wird dich nicht weiterbringen. Lassen wir also schließen noch einmal mit Galater Kapitel 6, Vers 9. Lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Amen. Und du sagst jetzt vielleicht, hey Pastor, ich bin noch gar kein Christ, aber ich würde mich gern einklinken in diese göttliche Dynamik. Dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit dazu. Bete einfach mit mir. Wir beten alle miteinander und du lädst Jesus in dein Leben ein. Lass uns die Augen zumachen und wir beten. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, bist du jetzt von Neuem geboren, sagt die Bibel. Du bist ein neugeborenes Kind Gottes und in der richtigen Richtung unterwegs, nämlich zu ihm. Amen.